Mein Name ist Thomas Foster und heute bei uns zu Gast ist Lukas Hildebrand. Lukas gewann kurz nach der Matura den Bandwettbewerb Popodrom, bei dem ich in jungen Jahren auch mitgemacht habe und leider nichts gerissen habe. Mit 24 schaffte er es das erste Mal auf Platz 5 der österreichischen Charts. Heute ist Lukas Musikproduzent für österreichische Künstler und ist als solcher einer der größten Namen hier in Österreich. Als Sänger ist er mittlerweile der meistgebuchte Sänger meiner Firma Foster Kent. Wir hören ihn in Jingles für Radiostationen wie Ö3, NDR1, Die Neue Welle, Radio Regenbogen, Radio RSH. Da sind ja Stationen dabei, die wir gar nicht produziert haben. Bist du uns fremdgegangen, Lukas? Und er ist auch ein ausgezeichneter Gitarrist. Wir hören seine Gitarren zum Beispiel auf dem Siegertitel des österreichischen Song Contests, Titels Rise Like a Phoenix von Conchita Wurst, der 2004 den ersten Platz für Österreich gewonnen hat. Erstmal danke dafür, Lukas, und herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich dabei sein kann.
Du bist ja ein ziemlicher Tausendsasser, wie wir gerade gehört haben. Erklär mal, wie schaut denn dein Leben so aus? Bist du täglich im Studio oder mehr unterwegs? Siehst du dich Sänger mehr als Sänger, Gitarrist, Produzent? Wie können wir uns das vorstellen?
Also ich stehe recht früh auf, um dem Sohnemann Frühstück zu machen. Und das ist leider zu meinem Leidwesen. Ich würde viel lieber länger schlafen, aber das Leben hat sich ein wenig geändert in der Hinsicht und das zum Guten. Ja, momentan ist es so, dass wir natürlich nicht so viel live spielen, aus klaren Gründen, Corona und Co. Was mir schon schwerfällt, ich habe gestern den zweiten Gig des Jahres gehabt mit dem Lemo, habe ich Gitarre gespielt, am Heldenplatz für unseren Bundespräsidenten, und es war so wunderschön, wieder mal live zu spielen, und ich habe echt gemerkt, das geht mir sehr, sehr ab. Und du hast es eh schon gesagt, Tausendsasser, so würde ich mich jetzt nicht selber bezeichnen, aber ich habe viel verschiedene Tätigkeiten und möchte eigentlich keine davon missen.
Ja, ja. Das heißt, Produzent, Gitarrist, Sänger. Würdest du es so sagen oder habe ich noch irgendwas?
Songschreiber. Ich würde eher sagen, ja, ja. Songwriter, in welcher Reihenfolge weiß ich jetzt auch nicht, aber Songwriter, Produzent, Sänger, Gitarrist, ja.
Ja. Und Mischer. Ich habe ein paar Künstler schon aufgezählt. Das sind alles Leute, die, wenn man hier in Österreich ein bisschen Musik hört, ein bisschen Ö3 hört, die haupterfolgreichste Radiostation hier, dann kennt man die alle. Du warst auch zweimal schon beim Song Contest.
Das stimmt nicht, aber ich habe schon zweimal in der Vorauswahl, öfter wahrscheinlich.
Nein, entschuldige, ich bring's deshalb durcheinander. Einmal waren es nur deine Gitarren, da hast du nur die Gitarren gespielt, dafür war es der Siegertitel.
Ach so,
und
ja.
Und einmal warst du mit einer wunderbaren Dame und hast den zweiten Platz gemacht, oder?
In der österreichischen In der österreichischen Vorauswahl. Wir sind leider nicht gefahren.
Ah, das habe ich überlesen. Das war nur in der Vorwahl. Deshalb habe ich den damals nicht gesehen, weil er nur in der Vorauswahl war. Aber es ist ein wunderbarer Titel. Der hätte
schon, ja,
für mich gerne fahren können. Kann man sich mal auf YouTube anschauen. Jela mit Y. Das ist ein schöner Titel, den du da gemacht hast.
Ja, das
den
war
hast
eine...
du geschrieben zusammen mit einem Alex Pohn, habe ich gelesen.
Genau, gemeinsam mit dem Alex Pohn und der Jela haben wir damals den Titel geschrieben, und es war eine wunderschöne Zeit. Wir sind noch immer sehr gut befreundet. Der Jela ist jetzt in New York, wohnt dort, hat ein Kind dort, einen Mann, und macht nach wie vor Musik. Und jedes Mal, wenn sie nach Österreich kommt, uns besuchen, ist es immer wieder schön. Es war eine schöne Zeit, wirklich. Also schade, dass wir nicht gefahren sind, wo auch immer der Song Contest damals stattgefunden hätte.
Wenn wir jetzt vor Corona mal schauen, durch Corona, wissen wir, hat sich für uns alle ein bisschen was geändert. Wie war da so die Aufteilung zwischen, ich stehe als Gitarrist und auch Sänger in einer Band live auf der Bühne, ich produziere mit Künstlern im Studio und ich weiß nicht, was noch hier Platz einnehmen könnte. Wie ungefähr würdest du das beschreiben?
Also, es war damals schon so, dass ich wirklich jeden Tag gearbeitet habe. Ich hatte da noch keine Family zum damaligen Zeitpunkt, so vor, sagen wir mal, 6 Jahren. Und mein Lebensinhalt war einfach das Studio, das Musikmachen. Ich bin jeden Tag gerne aufgestanden und war bis spät im Studio, bis spätestens. Also teilweise sogar sind wir rausgegangen um 5 oder 6 in der Früh.
Kennt das auch noch gut? Ja.
Das vermisse ich nicht so, also das hat schon Vorteile, wenn man das nicht mehr so macht. Aber es waren sehr, sehr kreative Zeiten damals, nur Musik machend, und ich bin halt hingegangen und habe keine Ahnung, was halt zu machen war. Dadurch, dass ich selber Schlagzeug spiele, ein bisschen Gitarrenspiel, Bassspiel und Sing, Backing Vocals machen kann, hatte ich halt auch immer was zu tun und habe immer eine große Freude gehabt bei bei den neuen Songs, wo ich dann teilweise mitgeschrieben habe, wieder was zu lernen und irgendwas Neues zu entdecken, irgendwas Neues zu machen. Es ist ein bisschen so ein Kinderspieltrieb, eh wie fast bei jedem Musiker. Und ich glaube, wenn ich das mal nicht mehr hätte, dann würde ich auch was anderes machen. Das ist, ja, kommt mir ganz natürlich und kindlich rüber für mich.
Ja, jetzt hast du das erreicht, was viele von uns sich immer gewünscht haben, nur Musik machen und davon leben zu können.
Ja.
Und ich habe ganz viele Hörer und viele davon machen wirklich tolle Musik, schicken mir immer Sachen zu und einiges davon ist wirklich große Klasse. Aber sie können nicht davon leben, sie machen das als Freizeitbeschäftigung. Und für die ist natürlich super spannend zu erfahren, wie kommt man denn da überhaupt hin? Und insofern, vielleicht könntest du ein bisschen deine Geschichte beleuchten. Ich glaube, das hat irgendwie mit Bands und so angefangen. Wo waren so die wichtigsten Weichstellen, wie man da hinkommt, wo man sagt, ja, und heute lebe ich davon, das zu machen?
Also, da müsste ich jetzt weit zurückgehen. Ich hoffe, dass mein Gedächtnis das aushält, das wieder vorkramen kann. Es ist auf jeden Fall, wenn ich jetzt so zurückschaue, und ich meine, ich bin jetzt 40 und mache das seit 20 Jahren, über 20 Jahre, es ist sehr viel Glück und Leidenschaft dabei. Also, das einerseits bedingt, glaube ich, man sagt ja immer so, dass das Glück kann man nicht erzwingen, aber die Tüchtigen irgendwie, da gibt es so ein Sprichwort, der Tüchtige hat das Glück oder so. Und daran glaube ich halt sehr. Wenn man es herausfordert und wenn man sein Leben dem widmet, dann kommen auch die Gelegenheiten. Man muss sie halt auch erkennen und wahrnehmen und sagen und meistens Ja sagen und nicht zu viel, ah nein, das kann ich nicht machen aus dem und dem. Also ich habe sehr viel Blödsinn gemacht, aber durch alles habe ich gelernt und ich glaube, das Glück, in eine Situation hineinzukommen, die einen dann weiterbringt, die einen dazu bringt, dass man dann tatsächlich davon leben kann. Das muss man mal haben, aber es liegt da draußen rum. Man muss es halt einfach nur ergreifen. Bei mir war es so, ich bin in ein Gymnasium gegangen, ein ganz normales, gar nicht musisch oder sonst was. Wir hatten dort allerdings coole Möglichkeiten mit Theater und es hätte durchaus sein können, dass ich heute Schauspieler wäre statt Musiker. Das waren so meine zwei Dinge.
Ja, war bei mir auch ein bisschen ein Thema, ja.
Ja, na, wir sind uns eh sehr ähnlich. jedenfalls hatten wir dann dort, habe ich das Glück gehabt, dass ich in der Klasse mich angefreundet habe mit zwei Freunden nach wie vor. Und der eine ist heutzutage auch Musikproduzent, der andere ist zwar jetzt kein aktiver Musiker, aber wir haben uns damals so in die Höhe gepusht mit, wer schreibt den besseren Song, wer spielt besser Gitarre. Und das war, glaube ich, einerseits sehr, sehr wichtig. Also auch ein bisschen ein Konkurrenzkampf, irgendwie so ein bisschen ein Druck dahinter. Das hat uns sicher nach vorne gebracht und wir haben gemeinsam eine Schulband gegründet. Ich habe damals...
Weil ja auch der besser Gitarre spielt oder besser singt, die Mädels besser beeindrucken kann.
Ja.
Darum ging es ja am Anfang auch ein bisschen, oder? Oder war das nicht so die Motivation? Bei uns war das total die Motivation am Anfang.
Was glaubst denn du? Ich kann dir da leider nicht widersprechen. Es war ganz, ganz lange Zeit ein großer Antrieb oder eine große Motivation, bis man dann irgendwann mal draufkommt, es war eh schon in der Schule, dass die Mädels da gar nicht so auf die Schulband stehen. Oder zumindest ist mir das damals, wir waren jetzt nicht die Coolen, das war nicht super angesagt und wir hatten keine Groupie-Horden.
Das ist aber da schief gelaufen.
Ich habe keine Ahnung, vielleicht waren wir so hässlich. Aber das tut ja dem Ganzen keinen Abbruch. Man findet ja dann, es ist ja nicht der einzige Grund, deswegen Mädels zu machen. War aber durchaus, du hast recht, eine große Motivation am Anfang. Jedenfalls habe ich mich sofort auch für alle technischen Sachen interessiert. Ich habe mir von der Musiklehrerin so ein ganz altes 70er-Jahre-Mischpult ausgeborgt. Das hat auch, glaube ich, schrecklich geklungen, aber alles sehr, sehr vintage und colored, sagen wir so. Habe das runter in den Keller, hab beim Schulwart in Eigenregie angefragt, ob wir einen Proberaum machen können in der Schule. Und habe dort lustigerweise Raumakustik machen wollen oder Sounddämmung und habe aber Styroporplatten an die Wand geklebt, was original gar nichts macht, außer Hitzedämmung. Aber ich habe mir damals eingebildet, es tut was. Ja. Und wir haben dort wirklich Tage, Stunden verbracht und in verschiedenen Besetzungen. Einmal habe ich Schlagzeug gespielt, einmal habe ich gesungen, einmal habe ich Gitarre gespielt. Das hat sich so über die Monate ergeben. Haben wir Schulbandauftritte gehabt. Das war mehr oder minder erfolgreich. Ich habe noch immer die Videos, die mein Papa gemacht hat. Aber es war geil, es war eine Vorbereitung.
Das gibt's überhaupt nicht. Erstens hatte ich natürlich auch die Challenge mit meinem Partner Peter. Ja, also auch wo du gesagt hast, das war wichtig, dass man sich ein bisschen bettelt und dabei lernt man viel. Da habe ich mich total reingefühlt. Aber natürlich hat auch mein Vater die Videos gemacht. Das ist unglaublich, ja.
Ja, das werde ich mir sicher irgendwann mal gerne anschauen. Zwischenzeitlich konnte ich es mir nicht anschauen. Ich schaue mich nicht gerne an auf einer Bühne so dann im Nachhinein. Mhm. Das mache ich irgendwie nicht gern. Für mich ist das vergangen und nach vorn blicken. Irgendwann später, wenn man dann wehmütig zurückschaut, dann kann man das ja noch machen. Dann ist es sicher schön zu haben. Anyways, und Matura gemacht in der Schule, viel Schule geschwänzt, im Proberaum unten auch. Also es war durchaus risky, weil daneben war die Lehrergarage und ich habe mich immer reinschleichen müssen und schauen, dass mich niemand erwischt und dann halt da unten den ganzen Tag Gitarre gespielt oder Songs geschrieben. Und man hat ja damals so naive, hohe Pläne, Ziele, mehr als jetzt noch, die habe ich jetzt noch immer irgendwo, aber damals war das alles so leicht. Gott, ich klinge wie ein 70-Jähriger. Nee, aber es war wirklich alles ein Spiel irgendwo. Da war das Leben noch unbeschwert und das Einzige, was man gemacht hat, dass man sich getroffen hat, weiß nicht, auf ein Bier wahrscheinlich noch nicht, aber so, mit Freunden halt. Und dazwischen nur Musik gemacht und nach der Matura habe ich dann eigentlich, wollte ich Schauspiel studieren, wollte kurz Medizin studieren, wollte kurz Englisch. Es war so eine Zeit, in der ich eigentlich nicht wirklich wusste, was passiert. Dazwischen war noch das Bundesheer. Da hat man dann halt das war todlangweilig, aber ich habe sehr viel gelesen und hatte Zeit, darüber nachzudenken, was ich machen will. Und wir haben dann extern von irgendeiner Ausbildung, ich habe es nicht so gespürt, dass ich jetzt Mathe oder sonst irgendwas studiere, haben wir einen Proberaum gemietet, ganz woanders. War schon eigentlich so ein bisschen ein Studio, da habe ich auch Raumakustik reingemacht, habe mir, glaube ich, durch mein Erspartes eine Soundkarte gekauft und Mikrofone, Kabel selbst gelötet, nämlich falsch selbst gelötet. Da war alles phasengedreht und ich habe es damals nicht mal gemerkt. Es war so geil. Ja, sowas. Und wir hatten dann das Glück, das war eigentlich so der Key-Incident. Wir waren halt irrsinnig arrogant eigentlich, weil wir geglaubt haben, wir sind die Besten. Und damals war in einem österreichischen
Musik... Muss man auch glauben am Anfang, ja. Sonst hat man nicht die Energie, das zu machen.
Ja, so ein gewisses Selbstbewusstsein, das vielleicht ein bisschen übersteigert ist, ist gar nicht so schlecht, um es herauszufordern. Und wir hatten dann damals verschiedene Formationen. Wir waren so 10, 12 Leute in diesem Proberaum, alle gut befreundet. Alle haben wir in 3 verschiedenen Bands da untereinander gemischt gespielt und mein Freund, der damals Producer-Kollege, der Kojo, der ist eben auch noch Produzent, Florian Kojo Caro, der hatte die Idee, dass wir ein Label machen und eine Label-Compilation, da waren wir jetzt 20 oder so, und haben halt so eine CD gemacht mit allen unseren Künstlern da drauf, dort in dem Proberaum aufgenommen. Es waren ganz gute Sachen dabei, die muss ich jetzt überhaupt nochmal rauskramen. Und dann kam eines Tages, irgendwie hat sich herumgesprochen, dass da ein paar kreative Leute sind da unten, der Richard Hörmann, das ist ein österreichischer Veranstalter, zu uns in den Proberaum, war nur kurz da, hat sich das vorspielen lassen und dann war er wieder weg. Und irgendwann 3, 4 Wochen später hat er uns den Kojo angerufen und hat gesagt, ich habe da ein Studio gekauft und setz euch rein und wir machen eine Firma gemeinsam und ihr macht Musik und wir teilen uns das so und so. Ja. Und wir waren so, what's happening? Das war wirklich...
Darauf wartet man immer, sonst passiert das nie. Ja, cool.
Ja, also das war wirklich so einer der Glücksmomente. Natürlich konnten wir es auch backuppen mit Songs. Und von dem Zeitpunkt an, ich bin dort reingekommen, das erste Mal in das Studio, das war der ehemalige Studiobesitzer ist damals tatsächlich verstorben in dem Studio. Das war halt immer so ein bisschen wehmütig, das Gefühl. Die Pflanzen waren noch alle vertrocknet, wie wir da reingekommen sind, so wie am letzten Tag, wie es verlassen hat. Aber wir haben es über die Zeit sehr, sehr schön hergerichtet und das hatte eine gute Energie dort. Irgendwie wie, als wäre sein Geist irgendwie in diesen Räumlichkeiten. Ich träume noch immer oft von dem Studio. Und da ist eine Hammond rumgestanden und ein Yamaha-Flügel und ein Riesenmischpult mit 64 wow. Kanälen. Und ich war so.
Was war denn das?
Ja, der Aufnahmeraum wird vielleicht 50, 60 Quadratmeter gehabt haben. Es war so eine alte Fabrikshalle im Innenhof und mit angeschlossener Wohnung. Also es war wirklich ein traumhaftes Studio. Super zum... Ja, und wir haben dort halt einfach 24 Stunden am Tag verbracht, gelernt über die technischen Geräte. Ich habe viel Neues angeschafft, weil ich Zeug verkauft habe.
Wo waren wir da jetzt? Sind wir da jetzt ungefähr zeitlich? In welchem Jahr ungefähr ist das?
Ja, wann wird das gewesen? 2001, 2, sowas. So.
Also mit Bandmaschine nehme ich an.
Ja, eine Otari MTR 90 war auch dort, ja.
16 die haben wir, oder 24, 16.
Eine 24er, die haben wir ein, zwei Mal verwendet, aber irgendwann war der Hassel dann zu arg mit dem Band. Ich glaube, für Schlagzeugaufnahmen.
Die Parallelen machen wir jetzt langsam Angst. Wir hatten auch eine 24-Spur und die war so grauenvoll, dass wir sie immer gemieden haben, weil die so geseiert ist ein bisschen und so weiter. Deshalb sind wir so früh zur Digitaltechnik gekommen, weil wir immer der Analogtechnik ausgewichen sind, weil ich Schwierigkeiten gemacht habe. Entschuldige, wenn ich dich immer unterbreche, aber ich finde die Parallelen auch lustig.
Überhaupt kein Problem. Ich fasse mich hier viel zu lange. Jedenfalls, da, zum damaligen Zeitpunkt gab es eine Show im Fernsehen, die hat geheißen Starminia. Das war, glaube ich, die zweite oder sogar so die erste Staffel im österreichischen Fernsehen. Und da war eine Sängerin, die hat uns sehr, sehr gut gefallen. Die hat Vera Böhnisch geheißen und wir waren damals eben, wie ich schon gesagt habe, sehr arrogant für 22, 23-Jährige und haben halt den Bogdan Rostschitsch, den damaligen Labelchef von Universal, angeschrieben, dass wir mit der arbeiten wollen, wenn sie rausfliegt.
Der ist jetzt der Intendant von der Wiener Staatsoper, richtig?
Genau. Und ja, der ist damals bei uns ins Studio vorbeigekommen. Wir haben ihm halt Sachen vorgespielt, die wir geschrieben haben und, glaube ich, haben ihm imponiert. Und er hat uns tatsächlich dann die Sängerin, die war damals 16, als sie ausgeschieden ist, näher gebracht. Wir haben ein Album produziert und das war dann recht erfolgreich gleich am Anfang für österreichische Verhältnisse. Das hat uns eigentlich so ein bisschen einen Namen gemacht. Parallel dazu haben wir ein eigenes Projekt gehabt, ein Duo, das hat Heat geheißen und wir haben einen super Airplay-Erfolg mit einem Song gehabt auf Ö3. Das hat Only You geheißen. Ich glaube, die Älteren können sich noch erinnern wahrscheinlich. Das hat uns halt so das erste Geld verdient in dem Sinn und darüber bin ich sehr, sehr dankbar, weil das war so der eine Step, wenn du merkst, okay, du kannst jetzt, wenn du sparsam bist und wenn du nicht, was weiß ich, wie lebst, geht sich das jetzt mal aus. Ja. Und das hat dann ein irrsinnig tolles Gefühl gegeben und ich glaube, damals waren auch meine Eltern so, dass, nachdem sie sehr skeptisch waren, dass ich Musiker wäre, mein Vater wollte immer, dass ich irgendwas Technisches mache und da war er dann stolz das erste Mal und hat er mir auch gesagt und seitdem habe ich meinen Frieden damit geschlossen, dass ich das jetzt einfach mache. Das ist irrsinnig schön.
Gratify. Super. Ja, und war das Label, von dem du vorgesprochen hast, war aber noch nicht Quit Music. Das kam dann erst so 2012, oder?
Ja, wenn du das sagst, dass das 2012 war, dann
wird es
wohl sein.
Du stehst zumindest auf deiner Wikipedia-Seite.
Oh, Wahnsinn. Okay. Dann war es wohl so. Genau, ich hatte dann dazwischen noch meine eigene Band, die hat Tyler geheißen. Also wie gesagt, auch alles selber produziert und geschrieben und gemischt, weil es mir ja so Spaß macht. Für mich ist das im Nachhinein betrachtet alles Lernprozess. Ich habe jetzt nie einen Lehrer gehabt, der mir gesagt hat, du musst den EQ so einstellen, du musst das und das machen. Ich wollte doch nicht aufs SAE, es ist mir alles so vorgefertigt vorgekommen. Mhm. Wäre sicher gut gewesen, aber war einfach nicht für mich, weil ich Autodidakt bin. Und genau, das habe ich mich... Jetzt bin ich gerade durcheinander. Warte mal, was wollte ich sagen?
Ja, wir sind jetzt gerade Richtung Grid Music geschritten.
Genau, eigene Band, Grid Music und über irgendeinen Freund habe ich die Romy Reis kennengelernt. Die hat gesagt, hey, du, ich würde gerne was mit Musik machen. Hast du da irgendwelche Ideen? Kennst du da wen? Und wir haben uns einfach auf ein Getränk im Museumsquartier getroffen und haben uns so gut verstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen irgendwas Sinnvolles machen gemeinsam. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich gerade den Julian LePlay kennengelernt. Mhm. Nicht bei unserem letzten Konzert, aber er war bei unserem letzten Konzert von meiner Band im Radikulturhaus und wir haben irrsinnig lang gequatscht. Und ich habe gesagt, hey, Romy, probier mal mit dem was, der ist ein Talent. Also das muss ich schon sagen, ich habe vielleicht ein gutes Händchen für Künstler. Ich merke irgendwie, wenn irgendwas wirklich Potenzial hat, ja. Outstanding zu sein. Das möchte ich mal von mir behaupten, aber habe auch schon in den Gatsch gegriffen, insofern, ja. Und so haben wir halt angefangen, mit dem Julian zu arbeiten. Das war von Anfang an wirklich, wirklich toll. Da war unser Studio wiederum in der Burggasse, neben der Lugner City. Wir haben dort Musiker organisiert, haben das Album fast live eingespielt. Das war das erste Album von Julian, So weit, so nah hat das geheißen.
So weit, so nah, genau.
Genau, haben da auch ein paar Songs gemeinsam entwickelt und da ist die Reise dann eigentlich so richtig abgehoben. Also seitdem ich aufgehört habe, selber Künstler zu sein, ist alles noch, war's ein bisschen erfolgreicher als vorher.
Ja, als Produzent steht man sich ja als Künstler oft auch im Weg, weil man den professionellen Blick, den man bei anderen hat, vielleicht bei sich selber gar nicht so anwenden kann.
Definitiv.
Weil man zu nicht kommerziell genug oft denkt, weil man anspruchsvoll sein möchte und so.
Oder seine Selbstzweifel zu sehr raus, diese Dinge halt.
Genau.
Und das ja. war... Das, war und
das heißt aber, Julian Le Play ist, jetzt einmal, eure Erfindung klingt so komisch, aber der hatte nicht schon Erfolg großen oder so, sondern der ist bei euch entstanden und groß geworden.
Ja, ich würde aber sagen, wir haben es gemeinsam gemacht. Also nicht wir ihn oder so. Und er hätte es auch ohne uns ganz sicher weit gebracht oder würde es weit bringen. Es war halt einfach Glück, dass wir uns kennengelernt haben. Und wie so oft im Leben ist es eine Chemiesache. Wir sind doch immer besser denn je gut befreundet jetzt, nach all den Jahren, die wir uns schon kennen. Und das ist wirklich schon ein Zeitteil. Und
ich hätte da eine kleine Zwischenfrage. Entschuldige, wenn ich mich unterbreche. Ich hätte eine kleine Zwischenfrage zu Julian Le Play. Du hast mir, glaube ich, mal ein Video gezeigt, ein superschönes Video. Vielleicht kannst du doch sagen, wie wir das auf YouTube finden. Da ist ein Riesenraum voll Kerzen ausgeleuchtet und ihr seid wirklich als Band da und performt einen Song. Und man sieht auch wirklich, dass es kein Musikvideo ist, sondern dass ihr wirklich live performt. Dass es so ein Unplugged Mitschnitt ist. Und dazu hast du mir erzählt, dass ihr da irgendwo ein Haus gemietet habt, auch nicht in Wien, sondern wo ganz woanders. Und dass ihr da euch eine Woche eingegraben habt, um Songs zu schreiben und aufzunehmen.
Ja, nicht eine Woche, das war tatsächlich in Frankreich und wir, wir waren 2 Monate, glaube ich, sogar dort. Also wir haben uns viel, viel Zeit genommen. Die Songs hat er damals schon geschrieben gehabt, wir haben eigentlich nur mehr produziert. Mhm.
Das heißt, anstatt das alles in einem Tonstudio aufzunehmen, habt ihr gesagt, wir mieten uns einfach ein Haus in Frankreich.
Ist auch nicht schlecht.
Auch nett. Einige große Produzenten haben in Frankreich begonnen. Ihr mietet euch ein Haus in Frankreich und das mit der Akustik kriegen wir schon irgendwie hin, dass das passt. Und wir produzieren dort das ganze Album, was ja ein super spannendes Projekt ist.
Ja, wir haben unseren Live-Techniker mitgenommen. Da habe ich gewusst, wir sind auf der safen Seite, was das Einmessen betrifft von den Speakern. Wir haben vorher auf... Wo findet man nochmal die Häuser? Ich habe vergessen, wie die Plattform heißt. Diese Internet... Wie auch immer. Egal. Im Internet wirklich lang gesucht und ein Bild hat mir verraten, dass das nur gut klingen kann. Wir wussten ja nicht, wie der Raum klingt. Wir haben nach einem großen, hohen Raum gesucht. Das war fast ein alter Stall, der dann irgendwann zu einem Haus umgebaut worden ist. Und das war halt einfach, die Decke von diesem Raum war Gold wert. Es war nichts gerade, es war alles alt, schräg, Holz, irrsinnig viel Holz. Und irgendwie von den Bildern, anhand der Bilder haben wir gewusst, es muss gut klingen. Aber als wir das erste Mal dort reingegangen sind, also das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Es wirkt in echt noch viel größer und die Akustik war fantastisch. Man hört es auch auf den Videos, ich kann da jetzt nicht unbedingt einen Link hergeben, aber einfach Julian Le Play Zugvögel Live Session eingeben.
Vögel.
Julian Le Play Zugvögel
live. Ich gebe gerade mal ein, Julian Le Play Zugvögel live. Wir können es leider nicht spielen in diesem Podcast, das hat rechtliche Gründe, aber schaut mal rein, weil es ist allein schon zum Anschauen. Es ist ein wunderschöner Song und es ist allein auch, die Bilder sind großartig.
Es gibt mehrere Songs von der Live-Session. Man muss auch Session hinterschreiben. Haben wir, glaube ich, 5 Songs gemacht.
Und ich mache auch den Link unter dem Podcast. Also in der Beschreibung findet ihr auch den Link dazu.
That is awesome.
Ja. Meine Frage jetzt an dich. Hat sich das als Idee bewahrheitet? Wir gehen nicht in ein Studio, wir gehen dorthin. Wie war das von der Energie her? Hat man sich auch mal gedacht, boah, wäre ich lieber in Wien in einem Studio geblieben, dann könnte ich jetzt auch mal nach Hause gehen und meinen Frieden haben. Oder war das die Siegeridee? Wie war das, wenn man es im Nachhinein betrachtet?
Gemischt, also eigentlich ist es eine der schönsten Zeiten gewesen, die ich je hatte. In Frankreich ist es eine wunderschöne Gegend in the middle of nowhere und du bist halt nur fokussiert auf die Musik, da gibt es sonst nichts. Du kannst vielleicht laufen gehen, was wir eh gemacht haben. Wir haben viel gekocht. Es ist ein Vorteil, wenn du dich aus deinem alteingesessenen Umfeld hinaus bewegst. Du hast einfach eine ganz andere Teamzugehörigkeit. Es entwickelt sich einfach eine sehr, sehr gute Energie. Wobei ich auch sagen muss, damals war ein bisschen ein Druck hinter dem ganzen Album. Also, oder irgendwie hat der Julian auch einen Druck verspürt, dass er das richtig gut fertig machen muss. Vom Label her, was weiß ich, was da war. Und das hat man schon gemerkt. Also, es war jetzt nicht immer alles eitel Wonne, wenn man da 2 Monate zusammenhockt. Aber im Grunde war es fantastisch. Und das war die richtige Entscheidung, dass wir wegfahren. Dass wir das dort machen. Ja.
Cool.
Man würde es jetzt vielleicht nicht bei jedem Album so machen, aber mein Gott, eine Künstlerkarriere muss halt auch Facetten zeigen und ich glaube, das hilft schon sehr dabei, dass man es mal so macht, mal alleine schreibt, mal mit Leuten schreibt, mal in einem Bus aufnimmt, mal zu Hause. Ja.
Du schreibst ja auch ziemlich viel Songs mit den Künstlern gemeinsam. Mhm. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie geht man da so vor? Sagst du, hey, ich habe da eine schöne Akkordfolge, sing mal was drüber.
Manchmal sind sicher irgendwelche Worte dabei. Ich mache immer Kauderwelsch auf Englisch, wenn es auf Englisch ist. Auf Deutsch tue ich mir schwer, Kauderwelsch zu machen. Das ist nicht
ja,
so.
Es geht auf Englisch leichter.
Es geht irgendwie nicht auf Deutsch. Aber Gott sei Dank habe ich ja mit Artists zusammengearbeitet, die gut texten. Es ist nie ein Lalala. Du musst eine Phonetik reinbringen, meiner Meinung nach, wenn es einen Text haben soll. Ich meine, vielleicht widerlegen mich da andere Leute und die machen wirklich nur rein die Melodie, die Melodieführung, dass die schon mal für sich spannend ist. Aber in der Popmusik ist es einfach so, dass es Phonetik und Meaning und Melodie mit Akkorden gemeinsam und ohne eins ist es einfach scheiße. Oder nicht?
Wir haben in Österreich den österreichischen Grammy, sage ich einmal, ja, den größten Musikpreis, den es gibt, den, wie soll der anders heißen, Amadeus Austrian Music Award. Und den habt ihr dann gewonnen mit Julian Le Play 2013 bereits.
Mit welchem Album wird das gewesen sein?
Boah.
Ich glaube,
ich lese hier nur in der Kategorie Melodrom. Best Engineering für Album So weit, so nah.
Ah, richtig, da haben wir den Best Engineered bekommen, ja. Was mich eigentlich rückblickend ein bisschen wundert, aber ist gut. Es ist ja gut, wenn eine Entwicklung drin ist.
Ist das das Album, das ihr in Frankreich gemacht habt oder kam das erst danach?
Nein, das war das erste Album, das haben wir in Wien in der Burggasse gemacht. Das zweite Album haben wir in Michelhausen in einem Studio von einem guten Freund von mir gemacht. Fantastisches Studio, Lords of the Sounds. Das hat Melodrom geheißen und ich glaube, dafür haben wir Bestes Album bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Zugvögel hat dann kein bestes Album bekommen, sondern ich glaube bester Pop-Artist und so weiter. Also wir sind eigentlich eine Zeit lang ziemlich überhäuft geworden mit Auszeichnungen. Mir persönlich bedeutet das eigentlich gar nicht so viel, aber es ist dann schon eine schöne Bestätigung. Also ich mache nicht Musik für Auszeichnungen, aber es ist halt wundervoll, wenn man von einer Jury oder von Kollegen, die man sehr schätzt, ja, so eine Bestätigung bekommt.
So, wenn man jetzt deinen Lebenslauf so ein bisschen weiter durchgeht, kommen da so weitere Namen wie zum Beispiel Thorsten Enersen?
Mhm. Wieder so ein Glücksfall. Aha. Ja, ein guter Freund von mir, der Nuri Nurbach, der ist A&R bei Sony Music Österreich, hat mich mal angerufen und hat gesagt, den muss ich unbedingt treffen. Der spielt, glaube ich, bei der Großen Chance, ist er dabei. Cooler Typ, Isländer. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Dann haben wir uns mal getroffen. Und ich glaube, das erste Mal, dass er bei mir im Studio war, sind wir da gesessen, haben eine Session gemacht. Ich glaube, er war nur zu Besuch und wir haben halt irgendwas vor uns hingespielt, der Alex und ich. Und der Thorsten so, was ist das? Das ist großartig. Und dann haben wir angefangen, da rumzuschreiben und es hat sofort geklickt und er hat eine super Hook dazu gemacht. Und das war der erste Song, den wir dann released haben, glaube ich, oder miteinander geschrieben. Das war Leia und es war ein ziemlicher Erfolg in Österreich. Tolle Zeit. Also, was soll ich sagen? Wieder so ein Ding, man muss die richtigen Leute treffen und wissen, das ist richtig so, da seine Zeit zu investieren, weil Zeit ist ja das Kostbarste, was wir haben. Und ich möchte keine Sekunde missen, mit Thorsten gemeinsam zu arbeiten. Das ist immer, immer gut. Wir befeuern uns, wir sind ein super Writing-Team.
So, magst du nochmal kurz für uns zusammenfassen, was sind für dich die wichtigsten Punkte, die einen Musiker bzw. Musikproduzenten zum Erfolg führen. Was würdest du meinen Hörern als Ratschlag mitgeben, was sie tun können, um das nicht nur als Hobby zu betreiben, sondern auch eine Chance haben, beruflich hier weiterzukommen?
Also zum Erfolg führen finde ich ein bisschen schwierig. Das kann man natürlich nicht garantieren. Aber ich glaube daran, irgendein Teil von mir glaubt daran, wenn man das mit Liebe macht und wenn man vielleicht sich Bestätigung holt von anderen, ob das auch so ist, wie man das selber wahrnimmt, dass man es gut macht, so, ne? Weil es kann ja auch sein, es gibt ja auch Menschen, die können sich selber nicht so einschätzen, dann sind sie aber wahrscheinlich eh falsch in dem künstlerischen Metier. Ich glaube, man hat so ein gewisses Gefühl, was man gut kann, was man nicht so gut kann, und ich würde an allem arbeiten, an dem, was man nicht so gut kann, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Und das Ziel ist halt für jeden anders. Einer mag Electronic Producer sein, einer mag nur Mix-Engineer sein. Man muss halt viel, viel Zeit investieren, vielleicht auch heutzutage tatsächlich auf eine Schule gehen, wo man schneller Wissen hineingedrückt bekommt. Einfach dran glauben und dran arbeiten. Es ist eh abgedroschen, aber es gibt keine Regeln. Die Musik ändert sich so schnell, insofern da Regeln aufzustellen. Genau, das ist vielleicht ein Punkt. Regeln, nicht sich selber einkasteln mit irgendeinem Regelwerk, das etwas so zu sein hat, sondern die Dinge zu brechen. Weil wenn jeder die Regeln befolgt hätte seit, sagen wir mal, 1950, hätte sich einfach nichts getan. Es wäre kein Verzerrpedal erfunden worden, es wäre kein, und dadurch Rock'n'Roll nicht entstanden, niemand hätte Synths gebaut.
Weil niemand hätte gescratcht, es wäre kein Hip-Hop entstanden.
Was auch immer, also Dinge ausprobieren und eine kindliche Neugier dafür haben, was in der Musik so passieren kann. Ja? Aber dadurch, dass jeder andere Interessen hat in der Musik, einen anderen Musikgeschmack, ja.
Schöner kann man das nicht auf den Punkt bringen. Das waren wunderbare Abschlussworte. Vielen Dank, Lukas. Lukas ist noch ein paar Folgen bei uns. Das nächste Mal unterhalten wir uns ein bisschen über Gitarrenaufnahmen. Wie macht man eine perfekte Gitarrenaufnahme? Was muss man wissen? Worauf sollte man achten? Halte ich für ein sehr spannendes Thema. Da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank, Lukas.
Ich danke.